Es ist eigentlich sonderbar, wie Gott seine eigenen Werkzeuge herausberuft aus dieser Welt. Wenn wir daran denken, wie er einstmals den Mose berief, der da den Ägypter vorher totgeschlagen hatte. Wenn wir daran denken, wie er einen David berief von den Triften der Schafe weg, das Kleinvieh seines Vaters hütend. Wenn wir daran denken, wie Männer Gottes weggerufen wurden durch den Auftrag des Herrn, die er berief als seine Jünger. Folge mir nach. Die Umstände recht unterschiedlich, wo heraus die Einzelnen gerufen werden, obgleich ein Auftrag, ein Gott dahinter steht, die Einzelnen nun in seine Arbeit zu bringen. Hier haben wir ein ungeheuerliches Bild, das uns auch immer wieder bewegt, wenn wir es lesen, nämlich das Bild dieses hier genannten Saulus. Saulus, einer der gewaltigsten Hoffnungen für Israel, einmal die Wende zu bringen in der Knechtschaft durch Besatzungsmacht, damals die Römer. Er, der zu den Füßen des damaligen größten Professors Gamaliel unterwiesen war. Paulus, der durch das Wort Gottes bestätigend bezeugen kann, dass er, was das Gesetz betrifft, tadellos gefunden wurde. Obgleich er dann sagt, nachdem er die Herrlichkeit des Herrn geschaut hatte, dass er dies alles für Dreck achte, um der Vortrefflichkeit des Evangeliums willen. Nun, hier sehen wir noch den alten Saulus. Es ist ein Bild, wie wir es auch in der Veränderung beispielsweise bei dem Jakob haben, der zwar schon etwas von Gott wusste, wie auch hier der Saulus, aber der nicht im Willensbereich Gottes lag. So ist es eigentlich mit jedem Menschen. Kinder Gottes kommen nie zur Welt, sondern sie werden, nachdem sie zur Welt gekommen sind, gnadenvoll wiedergeboren. Gläubig kommt niemand zur Welt. Wir wollen uns das gut merken. Wir brauchen alle die Veränderung, um für Jesus brauchbar zu werden. Da ist niemand, und die Bibel bestätigt, dass es kein Ansehen vor Gott gibt, gerade in diesen Fragen. Aber wir sehen auch, was ein religiöser Mensch fertig bringt. Das sehen wir ganz vornehmlich hier bei Saulus. Er meint, ein gutes Werk für Gott zu tun, indem er mordend einhergeht. Andere haben die verrückte Idee, menschlichen Ideologien zu dienen, indem sie Mörder werden. Zwischen dem religiösen Fanatismus und dem atheistischen Fanatismus ist eigentlich kein Unterschied. Sie haben einen Herrn, Satan. Darum ist es notwendig, nicht Schluss zu machen mit einer Zugehörigkeit zur Kirche oder Freikirche oder irgendeiner Gemeinschaft. Sondern wir gehören ganz genau in die Gemeinschaft Jesu. Dort allein ist Sicherheit und Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wir müssen von Neuem geboren werden. Hier sagt Gottes Wort, dass dieser Saulus vor Mord schnaubte und drohte. Dort, wo Mord ist, wird auch gedroht. Wir wollen uns das gut merken. In der Gemeinde Jesu sollte die Liebe herrschen. Denn unter solchen, wo gedroht wird, da herrscht der Hass. Das ist die Welt. Drohen und morden. Und es ist natürlich eine traurige Angelegenheit. Hier heißt es wieder oder gegen die Jünger des Herrn. Der wusste nicht, was er tat. So ähnlich haben wir es eben auch heute mit der Gemeinde Jesu, von der der Herr Jesus sagt, dass sie das Salz der Erde sei. Wir sind für diese irdische Welt eigentlich überflüssig. Niemand will es mit uns zu tun haben. Wir sind ihnen ein Abscheu. Gut so. Denn in dem Moment, wo die Welt mit uns Gemeinschaft pflegt, dann sind wir ihr auch Christen gleich geworden. Oh, dass wir mehr und mehr erkennen, dass es Gottes Absicht war, uns herauszurufen, wie Gott einstmals die Patriarchen und Väter berief. Denken wir an Abraham. Er ging so weit, dass er sich Vollmachten erbat von den religiösen Führern dieser damaligen Welt. Wir wollen daran denken, dass diese religiösen Menschen Jesum umgebracht haben. Sie haben Jesum ans Kreuz gebracht, mit viel Lüge, mit viel Drohung. Er wollte etliche, die er unterwegs finde, denn hier ging ja voraus, dass eine große Verfolgung einsetzte und die Jünger des Herrn über Samaria verstreut waren, die er da finde, ohne Rücksicht, ob Männer oder Frauen, er wollte sie binden. Interessant, wenn wir dieses Wort binden oder gebunden in der Konkordanz nachschlagen. Hochinteressant. Studien für sich. Wir haben das in beiden Richtungen. Und damit wird auch offenbar, dass es kein Neutrum gibt. Entweder bin ich gebunden an Satan und verloren, oder ich bin gebunden an Jesus. Aber wir warnen sehr. Wir warnen nachhaltig vor irgendwelchen Lauheiten unter den Gläubigen. Sie sind doch mehr oder weniger ein Werkzeug für die Finsternis. Sie werden gebraucht, um gebunden zu werden. Nun, er zieht hin und in seiner ganzen Hoffnung, reiche Beute einzuziehen, gibt ein Geschehnis, mit dem er nicht gerechnet hat. Wir wollen eins bedenken, er war hier in der Feindschaft gegen den Herrn. Er zog aus wie der Christus. Wenn er gewusst hätte, was er damit tut, hätte er sicherlich nicht getan. Denken wir an das Gebet, denn sie wissen nicht, was sie tun, indem er um Vergebung bittet. Sie wissen nicht, was sie tun, auch heute. Die Menschen, die wir um uns haben, die da nicht errettet sind, sie wissen nicht, was sie tun. Das muss uns klar sein. Damit wir die Barmherzigkeit Jesu ihnen angedeihen lassen können, voller Nachsicht, voller Hilfe, die wir ihnen geben können, aufgrund des Wortes Gottes. Nicht etwa so, dass wir sie selbst erretten können, aber wir können uns zu solchen Werkzeugen betätigen, die der Herr benutzt, um sie zu Christus zu führen. Er zieht hin gen Damaskus. Und hier heißt es in Vers 3, plötzlich, plötzlich umstrahlt ihn ein Licht aus dem Himmel. Auch dann, wenn er alles getan hatte, was einem Gesetzesmenschen wie Saulus es war, er gehörte zu den Pharisäern, der strengsten Sekte der damaligen Israeliten, das hat er noch nicht erlebt, dass er plötzlich ein Licht vom Himmel sah. Ich glaube, die Dinge Gottes kommen immer recht plötzlich. Wenn der Herr wiederkommen wird, da heißt es die ganze Aktion in einem Nu, in einem Augenblick. Sein plötzliches Geschehen. Du magst noch beim Schuheputzen sein oder beim Kaffee trinken, plötzlich, sagt die Bibel Gottes Wort. Du magst in der Eisenbahn fahren, plötzlich, wird's sein. Vielleicht schläfst du auch im Bett, plötzlich wird's sein. Es kommt letztlich nicht darauf an, welche Betätigung du gerade ausübst, wenn plötzlich der Herr kommt. Aber entscheidend ist, dass du im Klaren mit ihm bist. Plötzlich, sagt Gottes Wort, wird das Verderben über die Gottlosen hereinbrechen. Ein plötzliches Verderben wird über sie kommen. Lesen wir alle. Gottes Geschehnisse sind plötzlich. Wie schnell ging das in Israel, und da war der Erretter in Bethlehem geboren. Kaum noch einer rechnete damit in Israel. Es waren nur noch wenige. So sind es auch heute nur wenige, die dem Herrn Jesus nachfolgen von ganzem Herzen. Bist du dabei? Plötzlich wird Jesus kommen, aber hier sind wir noch bei Saulus. Plötzlich, heißt es in Vers 3, umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Das war ganz außerhalb aller vorstellbaren Relationen eines stolzen Pharisäers. Interessant ist, dass dieses Licht ihn niederfallen macht. Gott hat noch nicht geredet. Allein der Strahl des Lichtes Gottes lässt ihn auf die Erde fallen. Was meinen wir, was los ist, wenn Gott zum Gericht kommt in Christo, in der Herrlichkeit des Vaters, wie geschrieben steht, wenn er mit aufgedecktem Angesicht erscheinen wird? Was aus denen wird, die dann ins Gericht gehen? Wird kein Zurückweichen, kein Verstecken mehr geben. Im Garten Eden, da war noch eine Möglichkeit, dass Gott fragen muss, Adam, wo bist du? Aber wenn Gott zum Gericht kommt, wird es kein Ausweichen mehr geben. Auch das hier ist Gericht. Gott konnte diesem stolzen Saulus nicht anders begegnen. Alles andere, Worte aus dem Munde der Apostel geredet, vermochten ihn nicht mehr zurechtzubringen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber Gott vermag, auch solch einen Saulus herauszuziehen. Er fällt auf die Erde. Und dann hört er eine Stimme. Er wusste genau, die Stimme war nicht für die Leute in Sidon gerechnet. Er wusste, er war gemeint. Das muss schon eine gewaltige Sache sein, einmal dem lebendigen Gott gegenüberzustehen. Wie furchtbar mag das sein, wenn die Menschen, die da verloren sind, dem lebendigen Gott gegenüberstehen, ohne Blutsbedeckung. Das müssen wir uns mal vorstellen. Dieses Bewusstsein, ich bin ewiglich verloren, dem gegenüberzustehen, von dem es heißt, der Augen hat wie Feuerflammen. Offenbarung. Diese Stimme spricht zu ihm. Er nennt ihn beim Namen. Übrigens, es ist immer was los in Gottes Wort, Alten und Neuen Testament, wenn Gott einen Namen zweimal ruft. Saul, Saul, heißt es hier. Denken wir an Abraham, Abraham. Tue dem Knaben nichts, heißt es. Wenn ein doppelter Namenruf erschallt, da ist höchste Eile geboten. Da sind wir angesprochen. Eine ganze Reihe solcher Doppelnamen finden wir im Worte Gottes. Saul, Saul! Und Gott sagt nicht, du bist ein großer Gelehrter. Nein, nein. Du bist einer, der das Gesetz hält. Nein. Warum erwähnt er denn die Dinge nicht? Weil die Dinge des Gesetzes für Gott gleich dem späteren Paulus Dreck waren. Auch schon hier war der Gottesdienst Israel Gott ein Gräuel. Warum? Weil sie nicht danach taten, wie der Herr gesprochen, wie Gott erwartet hatte, dass sie mit ganzer Liebe ihre Herzen an das Gesetz banden. Israel hatte andere Dinge in ihren Herzen, vergängliche, irdische, sündliche Dinge. Wie mag's in den einzelnen Herzen? Wollten wir einmal Frankfurt hernehmen? Würden eine große Tafel an die Wand hängen? Wir haben solche Institutionen. Einwohnermeldeamt, jeder Name eingetragen. Jetzt hätten wir nach dem Alphabet alle Namen hier. Und dahinter eine kleine Spalte mit einem Kommentar, wie es im Herzen aussieht aus der Warte Gottes. Das meinst du, was da drin steht? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das muss dem Saulus durch alle Adern gegangen sein. Interessant ist, dass er, der Saul, doch die Gläubigen verfolgte, nicht Jesus. Aber wir wollen daraus erkennen, wer eines der Seinen verfolgt, verfolgt Christus selbst. Was verfolgst du mich? Verstehen wir etwas davon, was Gottes Wort meint, dass wir in seiner Hand sind? Denken wir an Johannes 10, Vers 30, 29, 30. Dass keines aus seiner Hand geraubt werden kann, sagt Jesus. Verstehen wir, in seiner Hand sind wir. Du darfst das glauben. Es darf deine Glaubensgrundlage sein für deinen Wandel in der Gemeinschaft mit Jesus. Nicht ängstlich zu sein. Er verfolgt Jesus, weil er die Jünger verfolgt. Erkennen wir jetzt etwas von dem Urteil derer, die gegen Gläubige vorgehen? Wie es einstmals lauten wird, ob da Gott, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, noch Nachsicht üben wird? Wir glauben es nicht. Aber er war sich noch nicht im Klaren, wer zu ihm redete. Er spricht, wer bist du? Aber er wusste, dass es ein Stärkerer war, denn er selbst, und fügt das Wort Herr hinzu. Einer, der auf dem Boden liegt, da ist nicht mehr viel Herrschaftliches dran. Ist ganz klar. Er fühlte sich hier nicht mehr als Herr. Er wusste, wer er war. Er war einer, der von einem Starken angesprochen war. Was wäre wohl geschehen, wenn Saulus hier gewichen wäre? Er hätte sich die Ohren zugehalten und hätte laufend geschrien, ich will mit dir nicht zu tun haben. Das sind die Menschen, die das Wort des Evangeliums gehört haben und nicht danach tun. Lassen wir uns warnen, dass wir nicht vergebliche Hörer des Wortes sind. Wer bist du, Herr? Und Gott antwortet ihm, diesem kleinen Sünder Saulus, der da am Boden liegt. Ich glaube, dass es ein gnadenvoller Akt Gottes ist, auch in heutiger Zeit, dass wir erst durch Tiefen müssen gehen. Wir wollen es mal so sehen, wie hier bei Saulus, dass wir erst auf dem Boden liegen müssen, um ein Ohr zu haben für das Reden Gottes. Meinen wir nicht, dass Gott zu ihm schon vorher gesprochen hat? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Aber er hat alles überhört. Und immerzu wehrt die Warnung Gottes nicht. Das sage ich. Im Alten Testament steht geschrieben, und zwar in Hiob, der 33 sowas, da steht geschrieben, dass Gott sich einem jeden Mann zwei- oder dreimal erweisen will. Und Gott erweist sich manchen zehnmal. Aber manchen auch in diesen zweimal nur schwach. Und zwar dann, wenn wir sein Rufen einfach nicht annehmen wollen. Bitte, die Frage der Jesus-Nachfolge und eines sieghaften Lebens ist ausschließlich die Frage unseres Wollens. Ob wir wollen. Und ich glaube, dass Gott nur mit solchen Not hat, die nicht ganz wollen. die von ganzem Herzen wollen, die können verkehrt machen, was sie wollen. Wenn die es von ganzem Herzen aufrichtig meinen, gibt's göttliche Führungen wunderbar. Wir müssen erst auf dem Boden liegen, damit wir ansprechbar werden, wie hier ein Saulus. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das muss ihn durchzuckt haben. Er ist unterwegs, diesen Jesus auszulöschen, in Form dieser Gläubigen. Und hier offenbart sich das Licht genau als dieser Jesus, den er Saulus verfolgt. Er war ein Verfolger Gottes. Das wird einmal offenbar werden, wenn die Verlorenen vor dem Richterstuhl Christi stehen. Da werden sie alle als Verfolger Gottes gefunden werden. Darum heißt der Herr ihn aufstehen. Er lässt ihn nicht am Boden liegen. Das hat Jesus daher nicht getan, als er unterwegs war, hinabzugehen nach Jericho. Da ging einer vorbei, ein Priester, ein Levit, aber ein barmherziger Samariter nicht. Der half ihn, dass er wieder aufkam und trug ihn in die Herberge. Er heißt ihn aufstehen, um in die Stadt zu kommen. Gott gibt ihm nicht den Weg, wie es weitergeht. Er sagt ihm nicht. Das hat er auch bei Abraham nicht gesagt. Ich werde dich in ein Land bringen, wohin ich dich führen werde. Er sollte nur seine Verwandtschaft verlassen. Aber er hat den weiteren Weg ihm gar nicht geoffenbart. Auch hier. Wir sind oftmals neugierig, wie es weitergehen möchte mit unserem Glaubensleben. Das ist gar nicht unsere Sache. Dort wird dir gesagt werden, auch hier in unserer Gemeinde, wird uns gesagt werden, wie es mit deinem Glaubensleben weitergeht durch das Wort. Das genügt uns. Sonst würden wir ja nicht mehr durch Glauben leben, sondern durch Wissen. Und wir haben aber unsere Rechtfertigung nicht im Wissen, sondern im Glauben. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Da waren noch Männer bei ihm, die ihn begleiteten, die die Frauen und Männer binden wollten. Die hatten Stricke mit. Die mit ihm nun des Weges zogen, die hatten das alles erlebt. Und sie standen sprachlos. Wir könnten es in unserem Dialekt ausdrücken. Denen waren die Unterkiefer runtergefallen. Und die Zunge war schon ein bisschen angetrocknet. Die waren gar nicht gemeint. Aber ihre Sprache hatten sie schier verloren. Die waren sprachlos. Die konnten nicht mehr sprechen. Und der Saulus, der konnte nicht mehr sehen. Das war schon ein Ding. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen keine Person, die da geredet hat. Das ist schon was Komisches. Stell dir mal vor, du wärst dann nachts im Keller, schwaches Licht, du hörst eine laute Stimme da drin reden und siehst niemand. Muss schon komisch sein. Er war ja in einem Keller, er war ja blind. Aber Saulus begeht den ersten Gehorsam. Hier fängt es schon an. Er richtet sich auf. Ihm war geheißen, sich aufzurichten. Gott hatte nicht gesagt, die anderen sollten ihn aufrichten. Sie hätten ihn gar nicht aufrichten können. Das waren ungläubige, religiositäre Leute. Wir sehen, dass Ungläubige uns niemals auf dem Weg des Glaubens eine Hilfe sein können. Darum sagt er, richte dich auf, steh auf, und er tut's. Er sah niemanden mehr, er war blind. Auch das muss Gott zulassen. Das ist Wegführung Gottes. Hier auf dieser Erde verstehen wir nicht alles, warum Gott so und nicht anders tut. Aber ganz gewiss gehört in unser Leben, in unser Glaubensleben. Es sind markante Steine, die fehlen würden, wenn wir sie nicht hätten. Und ich glaube, die Steine, die am tiefsten eingegraben sind, geben den größten Halt auch in deinem Glaubensleben. Man geleitete ihn, diesen Verfolger Jesu und seiner Jünger, an der Hand. Das ist ein beschämender Artikel. Und sie führten ihn nach Damaskus. Die Bibel bestätigt, dass er 3 Tage nicht sehend war. Ich weiß nicht, warum er 3 Tage nicht sehend war. Weil die Schrift das nicht erklärt. Aber wir können annehmen, dass es irgendwie mit seinem Herrn, der ihn rief, zusammenhing. Auch er war 3 Tage im Tode. Jesus. Eines dieser Vorbilder haben wir bei Jona. Er ist damit ein Vorbild auf Christus. 3 Tage in der Finsternis, im Bauche des Fisches. Wir kennen die Geschichte. Darum mag er hier 3 Tage in der Dunkelheit zugebracht haben, nichts zu sehen. In diesen 3 Tagen war ihm noch mehr vergangen. Nicht nur das Sehen. Auch das Essen war ihm vergangen. Er wollte nichts mehr essen. Das Trinken war ihm vergangen. Er wollte nichts mehr trinken. So stark war die Einwirkung des Lichtes Jesu. Eine bittere Sache. Er wusste ja nicht, wann er wieder sehend werden, ob er überhaupt noch einmal sehend werden möchte. Vielleicht hat er gedacht, das ist die Strafe. Du hast diesen Jesus verfolgt und jetzt kriegst du deine Strafe. Du musst jetzt blind sein. Da hat er gleich gar nichts mehr gegessen. Nichts mehr getrunken. Das hat ihn auch nicht geschmeckt. Er aß und trank nicht. Das muss ein jämmerlicher Haufen gewesen sein, den man früher Saulus nannte. Blind, hungrig, durstig. Aber in dieser Stadt Damaskus war ein Jünger, den der Herr schon zubereitet hatte. Die Wege Gottes sind doch wunderbar. Er führt nicht nur in die Tiefe, sondern er führt auch heraus. Möchten wir für alle seine Führungen auch dankbar sein. Es ist einer. Sein Name ist Ananias. Und der Herr redet zu ihm, wie es hier heißt, nämlich was heute nicht mehr Gott gegeben ist, im Gesicht. Ananias! Heißt es im Gesicht. Der Ananias war ein ganz anderer. Nicht wahr? Der fragt nicht, wer bist du? Merken wir das? Er sagt, siehe, hier bin ich, Herr. Warum? Er war ein Jünger Jesu. Die in der Jesus-Nachfolge sind, die wissen, wer Jesus ist. Es ist ihr Retter und Herr, ihr Heiland. Oh, dass wir ihn nicht nur Heiland sein lassen, sondern dass wir erkennen, dass Jesus auch Herr in deinem Leben sein möchte, wenn du dich ihm übergeben hast. Und zu diesem Ananias in Damaskus, bei Ananias von Damaskus, der Herr spricht zu ihm, steh auf und gehe eine gewisse Straße, die gerade genannt wird, geh ins Haus des Judas und dort sitzt einer namens Saulus. Er ist von Pappen. Und die Bibel Gottes Wort fügt etwas hinzu. Denn siehe, er betet. Wir wollen uns belehren lassen durch Gottes Wort. Er sagt, ein Pharisäer der strengsten Sekte, der von frühester Jugend an gelehrt war zu beten. Was sagt Gott hier? Ananias, siehe, er betet. Damit wollen wir erkennen, dass alle seine vorigen Gebete vor Gott null waren. Hier registriert Gott, dass jener Saulus beginnt zu beten. In seinem Herzen hatte sich etwas vollzogen. Liebe Geschwister und Freunde, wir möchten, dass niemand in unserer Mitte ist, in deren Herz diese Umwandlung noch nicht geschehen wäre. Und wenn sie geschehen ist, dann bleib nicht stehen. Geh weiter, damit auch der Herr heute das Urteil, deine Beurteilung sein lassen kann. Siehe, er betet. Wird dich der Herr als einen solchen Beter erkennen, dass deine Gebete vor dem Thron Gottes Aufnahme finden. Der Herr möchte Gnade schenken.